Unser heutiger Gast wuchs in Berlin auf. Durch sein Umfeld wurde er früh dazu inspiriert, sich künstlerisch auszuprobieren und er begann bald als Graffiti-Künstler und Produktdesigner sein erstes Geld zu verdienen. Sein Erfolg eröffnete ihm weitere Möglichkeiten. Und so gründete er bereits im Jahr 2006 sein erstes Unternehmen, eine Social-Media-Agentur. Obwohl er in dieser Zeit eine Menge lernen und neue Fähigkeiten entwickeln konnte, fühlte es sich für ihn zunehmend falsch an, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und an virtuellen Produkten zu arbeiten. Seit über 20 Jahren arbeitete er nun als Künstler und Designer in den unterschiedlichsten Branchen wie Möbel- und Glasindustrie, Tapeten und Interior, als erfolgreicher Fassadenkünstler und Gestalter hat er außerdem weltweit mehr als 100 Fassaden gestaltet. Er lebt heute abwechselnd in Berlin und New York und er ist bereits seit einigen Jahren auch wieder als Unternehmer erfolgreich. Seine Firma My Postcard ist mit 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen international tätig und belegt bereits den ersten Platz als Deutschlands beliebteste Postkarten-App.
Seit 4 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit mehr Menschen das Vertrauen finden, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen? Damit sie ein Leben führen können, das sich an ihren Stärken ausrichtet und damit sie nicht nur das tun, was man so tun sollte. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns den Kern von New Work näher bringen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Oliver Krey.
Super, schönes und Intro. Danke euch beiden.
Cool, danke dir. Oliver, wo sehen wir, wissen es jetzt schon, aber nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, New York oder Berlin, wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Berlin und warte auch noch, dass ich so bald wieder wie möglich wieder nach New York kann. Die Situation hat sich mittlerweile da auch gebessert. Leute gehen wieder ins Office, treffen sich wieder. Viele wurden geimpft, sehr viele sogar. Und so langsam geht's wieder voran. Also das war schon crazy, was da jetzt abgegangen ist in dem letzten Jahr. Also überall auf der Welt, ne?
Ja, da freuen wir uns gleich, wenn du ein bisschen auch mal den Blick, was in New York eigentlich passiert ist, uns gibst. Da hatten wir schon ein paar, die das konnten, aber jetzt mit einem Jahr oder über einem Jahr Fazit, so Zwischenfazit, ist das sicher spannend. Aber wir fangen natürlich an, hatten wir dir angekündigt, mit der Frage aller Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja. Ich glaube, einen großen Beitrag hat meine Mutter dazu geleistet.
Das ist sehr, sehr cool und sehr wichtig.
Und eine sehr schnelle Antworten. Ich denke tatsächlich heute auch immer noch dran. Also meine Mutter ist Lehrerin, pensioniert seit letztem Jahr und hat eigentlich immer schon dafür gesorgt, dass ich geteacht worden bin von ihr. Ne? Also egal was, für was ich mich interessiert habe, sie hat mich immer gefördert und wenn ich so rückblicke, so, dann denke ich, ja, das hat's eigentlich gebracht. Ja, ich hatte Interesse, Musikinstrumente zu spielen. Sie hat mir Instrumente gekauft. Ich habe dann gemerkt, dass es nichts für mich ist. Ich konnte keine Gitarre spielen, weil meine Finger viel zu filigran sind. Und ich hatte keine Hornhautbildung. Ich konnte die Noten nicht so drücken. Ich habe schon immer, ja eigentlich seitdem ich 11 bin tatsächlich, schon immer eine Sprühdose in der Hand gehabt. Und meine Mutter hat mir Leinwände gekauft, um halt nicht die Garagen der Nachbarn anzumalen oder auf andere Dächer zu klettern, was ich zwar trotzdem gemacht habe, aber ich habe dann Leinwände besprüht und Bekannte haben sie dann mir abgekauft und also muss man echt sagen, also eigentlich hatte meine Mutter da schon wirklich den größten Input gegeben.
Toll.
Aber ich bin tatsächlich ja in Moabit halt groß geworden, also Berlin, Moabit, das war jetzt nicht so die geilste Gegend. Es war schon so, ich muss auch mal lachen, weil ich bin tatsächlich morgens ab und zu mal halt mit einem Tiefschutz in die Schule gegangen, ne? Also so vom Kickboxen.
Nein.
Weil ich hatte halt immer irgendwelche Schlägereien gehabt in der Schule, so. Das war halt, ich war so der Deutsche, ich würde sagen, wir waren so, 80-90% Ausländer, da war immer Action irgendwie, ja. Auf der Grundschule, da, ich kann mich noch erinnern. Da wurde halt mit einem Butterfly und Klappmessern gedealt, so, ja, also, und, jedenfalls, da bin ich groß geworden, habe mich ziemlich oft geprügelt, dann, als die Mauer gefallen ist, ein bisschen später sind wir dann nach Pankow gezogen, das ist so im Norden von Berlin, Aber halt East-Zeit. Und damals in den 90ern, Osten, also wirklich Osten, war halt wirklich noch so, da sind die halt noch mit Bomberjacke durch die Gegend gelaufen und die Vietnamesen haben illegal Zigaretten auf den Straßen verkauft. Und ich kam halt dann irgendwie von Moabit komplett in die andere Richtung. Also ich war so der türkisch angehauchte, coole Typ mit Adidas Superstars aus, von der Mini-City, kam ich jetzt total in die rechtsradikale Gegend. Und da ging es dann halt auch irgendwie weiter, dass ich da auch immer ständig Stress hatte mit den Jungs in meiner Schule. Hab dann auch die Schule gewechselt, bin dann ins Märkische Viertel, konnte ich ins Märkische Viertel wechseln. Das war aber tatsächlich eigentlich eine gute Schule. Das war die Bettina von Arnim hieß die, glaube ich. Mhm. Da war ich dann mit Sido sogar in einer Klasse gewesen. Aber da war dann alles cool, relax, ja, irgendwie jeder konnte machen, was er will. Aber wir haben halt gekifft bis zum Umfallen da auf dieser Schule. Ja. Das war auch nicht so geil, ja, also dass ich das überhaupt da irgendwie hingekriegt habe. Und dann, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich leider nicht die Oberstufe geschafft, weil ich versäumt habe, Französischunterricht zu nehmen, beziehungsweise ich war nicht gut genug. Und habe mich dann entschieden, aus Langeweile und aus Bequemheit habe ich dann eine Berufsfachschule für Sozialwesen besucht in Charlottenburg. Und das war im Prinzip eine Schule, wo du, wenn du die Ausbildung dort dann machst, eigentlich ein Erzieher wirst. Und da war aber das Niveau in der Schule war so gering, sage ich mal, dass ich da so gut war. Also ich war so der Einäugige unter den Blinden. Ich hatte nur Einsen und Zweien, obwohl ich da irgendwie gar nicht viel gemacht habe. Und dann meinte meine Lehrer meinten, hey, das ist hier nichts für dich, du musst irgendwas studieren oder du bist nicht der Erzieher hier, so mach was anderes. Und dann habe ich Fachabitur für Sozialwesen angefangen, auf der Anna-Freud-Oberschule und wollte dann so in Richtung Sozialwesen gehen und habe aber dann ehrlich gesagt festgestellt, dass ich doch nicht so, ich bin zwar ein sozialer Typ, aber jetzt so als Social Worker oder in diesem Bereich zu arbeiten, war dann auch nichts für mich. Und dann kam damals, war es ja noch so, da musstest du dann entweder zur Armee gehen oder halt Zivildienst machen. Und da ich schon deutschlandweit überall Graffiti-Kurse gegeben hatte, bin ich irgendwie in Paderborn gelandet, in so einer kirchlichen Einrichtung, wo ich gerade so einen Graffiti-Workshop gegeben habe und er mich gefragt hat, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich so, naja, ich muss eigentlich, müsste ich jetzt Zivildienst machen. Und dann meinte er, naja, wenn du willst, kannst du ja hier anfangen. Kann ich dir den Schrieb fertig machen und kannst dann nächste Woche so ungefähr anfangen? Ich so, oh, cool. Da war ich aber Anfang 20. Das war aber der perfekte Zeitpunkt, um aus Berlin rauszukommen. Es war wirklich so, hey, entweder jetzt oder nie. Ja, also ich habe jetzt natürlich viele Sachen übersprungen, aber ich war schon ganz schön tief in dieser Graffiti-Szene unterwegs. Also und es war dann auch kein Spaß mehr. Wir waren gefühlt alle zwei Wochen in der Gefangenenzelle und
mussten. Ach wirklich, du hast richtig dafür auch mal gesessen?
Also regelmäßig wurde man ja dann auch festgenommen und so, ne? Also, das war dann, was wurde dann auch irgendwann kein Spaß mehr. Also Hausdurchsuchungen kamen regelmäßig, wir wurden observiert, wurden ständig angehalten und unsere Telefongespräche, ich meine, war wirklich so, kann ich dir sagen, wurden wirklich abgehört. Die wussten halt immer, wo wir uns getroffen haben damals. Das war damals ganz groß in der Friedrichstraße und von dort aus sind wir halt dann malen gegangen. Ja. Und ein guter Freund aus meiner Crew damals wurde auch von der S-Bahn überfahren. Das war auch genau zu diesem Zeitpunkt, genau 20 Jahre her. Und ein anderer ist ein bisschen länger ins Gefängnis gekommen. Und das so dieses Paderborn, wo auch meine Oma da gewohnt hat und jetzt diese kirchliche Einrichtung und Zivildienst war genau der perfekte Zeitpunkt, um auszusteigen und zu sagen, hey, komm, ich fange jetzt ein neues Leben an, ich hänge jetzt mit meiner Oma ab und versuche irgendwie, alles wieder gut zu machen. So. Mhm. Und dann habe ich meinen Zivildienst da tatsächlich gemacht, das war ziemlich cool, war da sehr fleißig, konnte auch 3 Monate eher aufhören, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und dann war der nächste Step, was machst du jetzt? Und klar, Graffiti war noch immer bei mir. Ich, 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 Ich habe auch dort mit einem Malerbetrieb deutschlandweit Fassaden bemalt und ja, und bin dann auf die Idee gekommen, Mode zu studieren beziehungsweise auf eine Modeschule zu gehen. Das war dann hier in Berlin die, wie hieß sie denn? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der Letteverein. So, der Letteverein. Mhm, und ich war beim Tag der offenen Tür dort und mega cool. Da waren halt irgendwie 90% nur Frauen. Und ich habe gedacht, ey, egal was hier ist, ich muss hier arbeiten oder ich muss hier was machen. Und dann hatte aber gar keine Ahnung von Mode. Ja, ich wusste nicht mehr, wie der Faden in die Nadel geht so ungefähr. Hab mich da reingehangen, hab dann auch tatsächlich die Aufnahmeprüfung bestanden, hab dann da losgelegt und währenddessen ich dort angefangen habe, habe ich dann gleich überlegt, hey, was machst du jetzt daraus? Ja, und irgendwie parallel dazu kam ich auf die Idee, eine Modenschau zu organisieren in Paderborn, gemixt so mit Graffiti und Mode und bla. Hab das dann gemacht und an diesem Tag, das war im größten Computermuseum, Heinz-Nixdorf-Museum, habe ich dann diese Modenschau gegeben, war dann auch zufällig einer der größten Lizenznehmer aus der Kinderindustrie für Kindermode. Die hatten so Mickey Mouse und so weiter. Und die haben mich halt gefragt, so, hey, willst du nicht für uns eine Kollektion machen? Wir haben europaweiten Vertrieb. Ist doch cool. Machst deine eigene Firma. Und dann habe ich das gemacht. Bin dann nach Ägypten, ich wollte schon sagen gezogen. Ich meine, war da irgendwie ein paar Wochen halt. Und von dort aus haben wir produziert. In China haben wir Ware eingekauft. Und in Berlin habe ich mir dann meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, so ein Oldschool-Graffiti-Artist. Das war so mein erster Mitarbeiter. Und dann habe ich meine erste Kindermodenfirma gegründet und Graffiti-Mode rausgebracht. Und tatsächlich auch an Karstadt Sport was verkauft. Ich war in Corte Inglés in Spanien, in Cactus in Luxemburg. Also hatte das dann auch im Vertrieb. Es war alles irgendwie offline und available. Aber dann habe ich auf meinen Vertrag geguckt und habe gesagt, ey, scheiße, ich verdiene ja nur 5% vom EK. So, wie viel T-Shirts muss ich eigentlich verkaufen, um meine Miete zu bezahlen? Und habe schnell festgestellt, scheiße, ich habe einfach einen scheiß Vertrag. So, ne? Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie relativ schnell in dieses Lizenzbusiness eingefuchst. Bin dann zu einer großen Lizenzfirma gegangen, Bulls Press in Frankfurt. Und habe den dann relativ kurzfristig alle meine Lizenzen vertickt, die dann wiederum irgendwie an Tapetenhersteller verkauft haben, an Rucksackhersteller, Skateboardhersteller und so weiter. Und dann hatte ich auf einmal so ein Jahr später ganz, ganz viele Produkte, aber immer noch nicht genug Kohle in der Tasche. So, das kann doch nicht sein, das ist scheiße. Ja. Und ich hatte ja keinen großen Overhead. Also ich hatte irgendwie dann zwei Leute und hatte meine Kosten hier und da, aber trotzdem hatte ich einfach nicht genug Kohle. Und hab gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, muss weiterziehen, muss was anderes machen. Ja, dann zwischendurch halt, irgendwie bin ich auf Leonardo gekommen oder Leonardo Glas ist zu mir gekommen. Das war auch eigentlich ziemlich glücklich. Da kam tatsächlich der Chef zu mir und hat mich gefragt, ob ich eine Graffiti-Glas-Kollektion gestalten würde für Leonardo Glas international. Und ich so, ja, klar, kann ich machen. Hab das dann gemacht. Kam auch super an, aber da habe ich halt auch nur irgendwie ein paar tausend Euro verdient, obwohl die Aschenbecher und Vasen sich irgendwie weltweit mega verkauft hatten. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Was muss man noch alles machen, damit man Kohle macht? So, ja? Und dann fing ich an mit Möbeln, war ich auf jeder Möbelmesse und habe mich da irgendwie so reingesneakt. Auch irgendwann mal Colani getroffen und bin auch nach Karlsruhe zu Colani und hab mit dem mal geredet und wollte sein Feedback holen. Ich war sehr, sehr naiv und immer straightforward und hab gedacht, naja, komm, Colani sagt dir schon, was geht. Ja, und hab dann aber auch festgestellt, dass das irgendwie, ja, ist vielleicht besser, wenn du das studierst und irgendwie das alles so ein bisschen auf Fundament ist, geht und so. Und dann wollte ich tatsächlich Design studieren. Ich glaube, in Münster. Und in Potsdam habe ich mich dann beworben und die haben mich nicht genommen. Und da war ich total verwirrt, weil ich dachte, ey, ich mach doch hier schon mit
allem. Hast schon Verträge.
Genau, ich habe schon alles gemacht. Was wollt ihr denn? Also so, hä? Und dann meinten sie, ja, sie waren einfach nicht gut genug. Und dann, ich weiß noch, ich glaube, wo war das? In Münster habe ich dann irgendwie meine Sachen zusammengehauen. Meinte, ey, weißt du was? ich scheiße auf euren Laden hier. Man, ich check, irgendwann später komme ich mal mit einem Check und helfe euch ein bisschen so. Ja, das weiß ich noch. Bin dann da raus, völlig enttäuscht, hab gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich einfach mein Ding weiter durchgezogen. Und naja, und parallel ist das halt mit diesen Fassaden halt gewachsen in Berlin. Oder in Deutschland eigentlich. Ich habe eigentlich sehr wenig in Berlin gemacht. Aber ja, Fassaden fand ich schon immer cool. Also die Proportion, das hat ja auch damals, Michael, für eure Agentur, gemeinsam für Audi haben wir ja auch was gemacht.
Ja, großartig. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Es war wirklich was Tolles, ja.
Ja, das war so der größte Audi, glaube ich, den es weltweit zu der Zeit gab. Da weiß ich noch, da hat mir keiner geglaubt, dass wir das hinkriegen und alle haben nur gedacht, so Gott, was machen die Jungs?
Ich mache mal einen kleinen Einschub, damit wir nicht wieder zurück müssen. Die Idee war ja damals, es war eine Kampagne, die kam gar nicht von uns, die kam von der englischen Agentur. Wir waren ein bisschen traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Wir mussten die quasi adaptieren. Und es ging darum, da kam der A7 auf den Markt, 2011 war das. Und die Idee, die die Engländer hatten, das war BBH, eine ganz berühmte Agentur, war so quasi, na, die größten Ideen entstehen quasi, wenn du ein weißes Blatt Papier hast und dann loslegst. So. Und dann war unsere Idee, wie wäre denn das, wenn man ein Billboard macht, was mit Graffiti-Kunst entsteht. Es fängt an mit einem weißen Blatt Papier, irgendwie 80 mal 40 Meter. Und Künstler machen dann dieses Bild. Und dann haben wir eben recherchiert, sind auf dich gekommen. Und der Kunde war schon auch nervös und dachte, wow, kriegst du jetzt wirklich hin? Und dann ist das innerhalb von einer Woche, oder wie lange hast du gebraucht?
Ja, 7 Tage.
Ja, 7 Tage, gibt es auch Videodokumentationen darüber entstanden. Gab auch echt Preise dafür und es war echt toll. Also es war, ich fand, es war das Coolste aus der ganzen Kampagne. Ja, war schön, war toll.
Ja. Und dann haben wir es ja nochmal gemacht, in München noch.
Ja, ja.
Da kam genau. Ja, glaube ich, der neue damalige Social Media Chef. Und wir hatten ja so viel Reach im Internet. Und das war auch die Zeit, wo ich parallel schon damals mit der damaligen Social Media Agentur aktiv war. Also ich wusste schon, hey, wen spricht man an? Was macht man, um Attention zu bekommen, ne? Um was zu seeden? Damals hat man immer vom Seeding geredet. Und das war auch so die Zeit der Web-Guerillas und so, mit denen hatte ich auch viel zu tun. Und wie verbreitet man etwas im Internet? So, und das konnte ich schon immer ganz gut. Und das haben wir auch damals in der Kampagne gesehen. Ich glaube, wir hatten dann so ein Clipping mit 250 Blogbeiträgen, also völlig crazy. Keine Ahnung, ein paar hunderttausend Views und so weiter.
Nee, viel mehr. Millionen, ja. Es waren Millionen Views. Wirklich, ja.
Also ich war wirklich successful. Und das konnte ich halt immer. Und und mir ging es dann auch irgendwann so, hey, ich muss was Eigenes machen. Ja, nur, naja, mit der Fassadenkunst war es halt schwer zu skalieren. Also das, ich meine, ich hatte wirklich super Aufträge, war immer also fully booked, wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Aber das Ding war, ich konnte halt nicht wie bei so einem Malerbetrieb mir einfach 10 Leute einstellen und sagen, hey Jungs, morgen um 7 Uhr treffen wir uns am Steiger und dann geht's los. Ja, die meisten haben verpennt, kamen 3 Stunden zu spät. Ey, Dicky, gestern war ein bisschen länger, tut mir leid. Ja, und ich stand dann da irgendwo mit so einem Steiger, der mich irgendwie, weiß ich nicht, also der teuerste Steiger, den ich einmal hatte, der war 3,50 Euro die Minute, das war in Hamburg.
Steiger ist denn, wer hilft, hochzuklettern, ne?
Das war ein 70-Meter-Steiger. Der hat einfach nur 3,50 Euro die Minute gekostet. Also jede Minute, die du da rumeierst, kostet mich Kohle so. Also Fakt ist, ich konnte es nicht skalieren und das hat mich halt in der Kunst genervt. So, und ich habe dann auch so mit ernstzunehmenden Künstlern auch gesprochen, auch aus der Szene oder so Street Art und so, hat sich ja auch derzeit auch etabliert. Und die waren dann schon alle so unterwegs, so mit Galerien und Schal, also weißt du, so Schal um ein bisschen philosophieren und so weiter. So, und das war ja auch nicht mein Ding, weißt du, ich wollte ja nie über meine Sachen reden, ich war immer einfach diesen Drang nach vorne hin was zu produzieren, also immer Production Action so. Und aber jetzt da so rumreden und Tee trinken oder Bierchen trinken und philosophieren war nichts für mich, und deswegen, weiß ich nicht, habe ich mich dann halt nicht dafür entschieden, in die Kunst zu gehen. Und hab gedacht, okay, ich muss irgendwie was programmieren. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie mit Chinesen und Indern reden und muss was machen. So, und so kam es dann auch. Also ich habe schon immer so kleine Bots bauen lassen. Ich meine, jetzt kann ich sagen, die Zeit ist long time ago. Ja, ich war einer der ersten in Deutschland, die wirklich fette Social Media Bots am Laufen hatten, aber richtig krasse Dinger so. Ja, wo Crawler Data gezogen hat und wie die verglichen haben, wer wann wie wo online ist, und dann, aber ich sag mal, nur mit Daten, an die wir auch öffentlich rankonnten, ja. Also du konntest ja früher in Social Networks, konntest du ja wirklich tatsächlich sehen, wann wer wo online war, aus welchem Land er kommt und welcher Fan oder von welchen Produkten oder Gruppen der Fan war. Das habe ich mir alles runtergezogen, geclustert und auf eigene Platten geschoben. Und im Prinzip konnte ich dann halt feststellen, wer von was Fan ist und konnte dann konzeptionell, sage ich mal, zu Produkten gehen oder Webseiten oder Musikern oder wie auch immer und sagen, hey, ich kann mir Fans besorgen, weil ich weiß, wo sie sind und wann sie online sind. Und
krass.
Und dazu brauchte ich jetzt kein Abitur oder BWL studieren oder so, sondern ich habe einfach ein paar Chinesen angerufen, habe in Photoshop, das konnte ich halt, ich habe mir Software immer in Photoshop gebaut oder erstmal so gesketcht und dann habe ich mir überlegt, wenn ich da drauf drücke, muss das passieren, wenn ich das mache, passiert das, ah, okay. Und so bin ich sozusagen in Tech gekommen. Also ganz natürlich so.
Was würdest du, wenn du jetzt bei so ein paar Punkten mal einsteigst, habe ich zwei Fragen, die mich umtreiben. Das eine ist, wo kommt die Motivation her, dich in Dinge reinzufuchsen? Also wenn du jetzt sagst, ich konnte bei Mode nicht mal ein Binnfaden durch eine Nadel ziehen. Das würde mich als erstes mal interessieren. Hast du eine Idee, wo das herkommt, dass du dich so reinfuchsen kannst in Sachen?
Ich glaube, also ich mache das ja nur, wenn ich wirklich selbst Bock habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe mir ein Motorboot letztes Jahr gekauft und ich habe immer noch keinen Führerschein. Ja, so, wo ich mir denke, ey, scheiße, Mann. Ich habe einfach, weiß ich nicht, ich saß dann jetzt auch in so einer Motorbootprüfung oder nicht Prüfung, aber in diesen Kursen und habe mir gedacht, das interessiert mich gar nicht so krass. Klar, ich fahre gerne Motorboot, aber ich bin jetzt nicht so heiß darauf, das unbedingt zu haben. Aber
so, wenn ich grauenhafter Kurs und grauenhafte Prüfung. Also.
Ja, aber weißt du, so, ich habe mir einfach das Motorboot zuerst gekauft, weil ich gedacht habe, naja, okay, machst du ein bisschen Pressure. So, weißt du, aber geht doch auch irgendwie ohne. Also ich sag jetzt nicht, dass ich ohne Führerschein
fahre. Nein, du kannst ja jemanden mit dabei haben, den Führerschein.
Genau.
Das geht ja. Dann darfst du auch fahren.
Genau. Nee, aber ich glaube, so die vom, ich glaube, ich habe das einfach vom Graffiti. Also als ich damals Entwürfe gemalt habe, musst du dir vorstellen, sitzt du als Junge halt auf deiner Schulbank und malst den ganzen Tag Buchstaben in klein. Und die willst du in groß an die Wand bringen. Aber allein dieses skalierbare Denken, also von klein in groß, das braucht total viel Ankerpunkte. Ja, also Motivation und Mut vor allen Dingen auch. Ja? Und vielleicht auch Mut. Ich sag mal, ich habe ja auch illegal gesprüht. Allein diesen Mut immer wieder zu haben, nachts aufzustehen, also nachts aufstehen, um in den Tunnel zu gehen, um da was zu malen, damit es dann jemand sieht am nächsten Tag, dafür brauchst du eine große, große Motivationskurve. Und da habe ich mich schon immer gerne gepusht. So, und auch wenn ich heute was mache, auch Produkte angehe, ich sehe ja auch mittlerweile, viele Sachen mache ich auch schon gar nicht mehr so selber, aber ich sehe, wie schwer die Leute sich tun, Sachen auf die Straße zu bringen. Mhm. Jeder hat tolle Ideen und jeder trifft sich gerne und spricht darüber. Aber diese Execution von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung und zum Erfolg gehört halt echt eine Menge Durchhaltevermögen und Power. Immer wieder aufstehen und immer wieder Selbstzweifel, immer wieder sich selbst in Frage stellen, wie kann ich es noch besser machen? Ja, für die meisten alles funktioniert ja. Nee, weiß ich nicht. Krieg den Arsch hoch.
Das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen. Wie würdest du deine Kreativität bezeichnen oder wie würdest du Kreativität beschreiben?
Also Kreativität, ich glaube, Kreativität kann man lernen. Ja, da kann man Naturtalent sein, okay. Aber Kreativität kann man lernen, indem man sich mit Situationen auseinandersetzt, wo man halt nicht weiterkommt. Also bestes Beispiel, wenn ein Kind auf einen Baum klettert, muss er kreativ sein, um da wieder runterzukommen. Mhm. Ja, aber wenn er das Problem nicht hat, wird er nicht drüber nachdenken. Wenn aber dir immer alles wieder vor die Füße gelegt wird, es wird dir immer wieder geholfen, ja, und dann fängst du gar nicht erst an, selbst einen kreativen Weg daraus zu finden. Ja, also ich glaube, das kann jeder trainieren und Leute, die vielleicht ein bisschen verwöhnter sind, haben es ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Wir freuen uns, dass ein Werbepartner sehr treu bleibt. Das ist das Unternehmen Messenger People. Ihr bekommt auf messengerpeople.de/newwork-playbook eine Übersicht, wie ihr WhatsApp fürs Unternehmen einsetzen könnt. Unternehmen nutzen WhatsApp noch nicht so viel wie jeder von uns. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch nutzt das, fast jeder nutzt es. Es gibt aber sehr viele coole Beispiele aus den verschiedensten Branchen, die WhatsApp im Einsatz haben. Wir selbst bei Blackboard haben es übrigens auch. Aber es ist auch Handel, Versicherungen, Behörden, B2B und die zeigen das Potenzial. Messenger People macht es Unternehmen möglich, WhatsApp professionell und sicher einzusetzen und zeigt sich darin, der richtige Partner zu sein, dass es einen Leitfaden gibt für euch, den ihr runterladen könnt mit Praxisbeispielen und Tipps. Das Ganze aus über 2000 Kunden. Dort hat Messenger People 17 erfolgreiche Beispiele von TUI, Hess Natur, Wish aus diversen Branchen rausgesucht, die zeigen, was WhatsApp eben machen kann. Beispielsweise der Farbhändler Miss Pompadour hat 9 von 10 WhatsApp-Chats, die dann zum Kauf führen von 9 von 10. Dann BMW mit 60% weniger Anrufen im Service. Und das Messenger-Playbook ist eben ein super Praxisbeispiel, ein super Leitfaden für euren Start mit WhatsApp. Das Ganze bekommt ihr auf messengerpeople.de/newwork-playbook. Einfach runterladen, ist ein PDF. Und eine großartige Sache. Wie gesagt, Messenger People, wisst ihr vom letzten Mal wahrscheinlich noch, ist DSGVO-konform, skalierbar und kann man eben als Unternehmen für die Kommunikation einsetzen. Ich persönlich finde es ziemlich geil. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Ich habe einen Punkt, der mich wirklich jetzt auch schon länger, ich will nicht sagen quält, aber der wirklich pocht bei mir. Ich habe einen Patensohn, meinen ersten Patensohn, der auch mehrfach mit der Polizei in Berlin Berührung hatte, weil er auch gesprayt hat. Vater Anwalt, war todesunglücklich und so weiter. Der hat dann irgendwann geschafft, seine Kreativität eben in andere Formen zu kippen. Studium, Beruf und macht mit so ein paar abgefahrenen Typen wirklich richtig coolen Hip-Hop. Aber das scheinen mir Ausnahmen zu sein, dass diese Menschen, die so viel Energie, wie du ja als Sprayer haben musst, so viel Mut und auch so viel kreativen Antrieb, dass die das schaffen, das in eine legale Form zu übersetzen. Mich würde nochmal interessieren, wie das bei dir gelungen ist. Du hast einmal den Schlüsselmoment Paderborn beschrieben. Du hast am Anfang sehr viel über deine Mutter gesprochen. Wie war so dieses, ich muss da eigentlich raus, ich will da raus, ich kann doch meine Kreativität auch ganz anders einsetzen. Also dieser Prozess, den würde ich gerne noch verstehen.
Ich glaube, es ist ganz einfach. Also in einer Subkultur, also wir wachsen ja alle irgendwie in so unseren Peergroups auf, ne? So entweder bist du ein bisschen sportlich orientiert, künstlerisch, musisch, wie auch immer. Und jeder hat dann irgendwann so eine Peergroup. Und wenn du dich in der Jugend entwickelst, machst du ja auch Dinge, um in der Peergroup Anerkennung zu bekommen. Ja, du willst ein bisschen besser sein, du willst, dass die Leute jubeln, also soziales Feedback bekommen. So, das Problem, was ich hatte, war, dass meine Peergroup waren halt kleine Mini-Gangster und Kriminelle, Kleinkriminelle, größtenteils, wo es darum ging, ja, eigentlich immer der Coolste zu sein, Graffiti an die Züge zu bringen und. Das Ding ist halt, wenn du keine andere Peergroup hast, also kein Doppelleben in Anführungszeichen, dann kommst du da schwer raus, weil du willst ja deine Anerkennung haben und wenn du keinen anderen Ankerpunkt hast, dann interessiert, du lebst in so einer Scheinwelt. Ja, wenn du Punker bist, früher waren hier viele besetzte Häuser, das ist ja nicht mehr so wie früher, aber hier war das extrem in Berlin, dann warst du halt ein Punker und hast dich mit den Zügen und mit den Habits, die die hatten, sozusagen angefreundet und da warst du ja uncool, wenn du jetzt auf einmal mit einem weißen Golf 1 Cabriolet da angekommen bist und gesagt, hey Jungs, habt ihr was Neues?
Ja. Das schöne Erdbeerkörbchen.
Also, ja, aber du musst tatsächlich noch eine andere Peergroup haben und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht oder das machen auch viele ganz gut, dass du halt mehrere Sachen gleichzeitig, du kannst ja Breakdance machen, aber gleichzeitig kannst du auch zum Flötenunterricht gehen, ja, klar, passt jetzt vielleicht nicht ganz so zusammen, aber ich glaube, wir alle sollten darauf achten, dass wir nicht alle immer nur in einer Welt leben, ja, und irgendwie nur mit Superreichen abhängen und weiß ich nicht. Hey, ist auch mal total cool. Ich übernachte auch gerne in 5-Sterne-Hotels, aber ich habe auch mal gedacht, hey, so ein Camper finde ich jetzt auch mal ganz geil. Ja, habe ich aber noch nicht gemacht. Will ich unbedingt mal machen. Oder einfach mal wandern gehen. Wandern, wo ich mir denke, hey Mann, wie boring, aber nein, mach es einfach mal. Also man muss sich selbst auch mal zwingen, Sachen zu tun, die man noch nicht gemacht hat. Ja? Und dann, ja. Das ich habe das irgendwie von Richard Branson, glaube ich, auch mal gelesen. Er meinte so, ja, wenn du Probleme hast, mach einfach mal Dinge, die du noch nie im Leben gemacht hast. Und dann achte mal darauf, wie du darüber über deine Probleme nachdenkst. Ja. Das Interessante ist, da kommen ganz andere Knotenpunkte, also ganz andere graue Zellen zusammen, die dich überhaupt komplett anders über Dinge nachdenken lassen.
Das ist abgefahren. Ich habe gerade mit meiner neuen Co-Founderin meiner neuen Firma gesprochen. Die hat eine Habit, die macht jeden Tag irgendwas komplett anders als sonst. Eine Station früher aussteigen, was anders essen, eine andere Hand benutzen. Also immer wirklich, das ist eine Habit, das mache ich immer. Jeden Tag irgendwas anders machen als sonst. Finde ich total spannend. Ja,
aber krass, dass sie das so durchzieht. Ne? Da musst du auch Motivation haben. Man muss das halt. Das ist auch eine Sache. Wie lernen wir uns Dinge ab? Oder also wie? Ich sag mal so, keine Ahnung, also die kleinen Habits kennt ihr selber, ja, wir haben unsere Hand immer hier, wir puppeln manchmal oder wir sitzen krumm, ja. So, aber wir müssen wirklich mal darauf achten, wie wir uns wirklich tatsächlich selbst wahrnehmen und auch verändern können. Ja?
Ja.
Also allein wenn du jetzt mal eine Woche lang nur gerade sitzt, was das mit dir auslöst, ja, und oder nur mal Wasser trinken, ja, oder ja, keinen Zucker zu sich nehmen oder
also ja, aber was du gesagt hast, auch dieses Entlernen, aktiv entlernen, ne? Also dass diese Dinge einfach nicht mehr machen, weglernen und bevor du wieder was Neues machst. Das glauben wir alle, Christoph auch. Darauf wird es auch ankommen, jetzt was jetzt alles passiert, weil wir müssen so viele Sachen neu und anders machen und lernen. Und dazu gehört einfach, dass wir bestimmte Dinge von bestimmten Dingen uns auch verabschieden. Ne?
Aber noch mal zu deinem Patenkind, Entschuldigung, jetzt
schließ das erstmal ab.
Hm? Genau, nochmal zu deinem Patenkind. Also er kann sich nur verändern, indem er andere Leute trifft und andere Sachen macht und andere Anerkennung bekommt.
Ja.
Jeder Mensch braucht Anerkennung. Es ist crazy, aber. Wenn sobald Leute sagen, hey, das hast du super gemacht, dann denkst du, oh cool, dann kann ich das ja noch besser machen. Ja, so.
Ja.
Aber wir müssen uns mehr loben oder wir müssen uns loben lassen. Keine Ahnung, wir müssen auch mehr loben. Ja, ich lerne das auch mit meinen Mitarbeitern. Eins habe ich gelernt, ich kann die nicht so schnell ändern, wie ich mir das wünschen würde manchmal. So, ja. Ich gucke immer ehrlich gesagt so auf die Stärken und sage, komm, hey, wenn die drei Schwächen versus eine Stärke, hey, ist cool, lass sie noch stärker werden in dem, wo sie stark sind und dann sind sie super stark. Aber diese Schwächen auszuboxen und darüber zu diskutieren, das ist nur so Energy. Ja, das ist so, ich weiß es nicht.
Ja, sie sollten sie kennen, damit sie sich Leute holen, die die ausgleichen. Aber du musst, ja, die Zeit, die du verwendest, um sie weiter zu entwickeln, solltest du lieber auf die Stärken setzen.
Ja, das habe ich echt auch gelernt, ja.
Was treibt dich morgens hoch? Was ist das Ding, wo du sagst, deswegen stehe ich morgens auf?
Also in Europa ist es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Also ich sage mal so, in New York war es immer super einfach. Ich war ja 3 Jahre jetzt da drüben. In New York war es mega geil, weil du bist um 6 aufgewacht aus dem Schock. So, oh shit, ich habe bestimmt jetzt wieder 100 E-Mails. Der halbe Tag in Europa ist vorbei. Fuck, ich muss aufstehen, schnell einen Kaffee und so weiter. In Europa ist es tatsächlich, wenn du so in der Haupt-Timezone bist mit deinem Team, da musst du schon noch so, ja, okay, ja, musst du deine eigene Struktur finden, so, ja, also, aber im Grunde stehe ich jeden Morgen sehr gerne auf, weil ich habe ein Riesenprojekt vor mir, immer noch vor mir. Also für mich war meine Firma hier ein Projekt, was halt so eine kleine Never-Ending-Story geworden ist, aber ich habe wirklich gedacht, kein Scheiß, ich habe gedacht, ich ziehe so eine App hoch und mach die in einem Jahr fertig und alles läuft und ich mach easy, ja. Aber es ist so ein Monster geworden und ja, ich habe einfach super viele Sachen zu tun. Ich kann gar nicht. Ich kann nur sonntags lange schlafen. Es geht gar nicht anders.
Erzähl doch nochmal die Geschichte, damit wir das auch nochmal abgehakt haben und dann kommen wir nochmal auf New York und dann kommen wir nochmal auf andere Themen. Wir haben im Vorgespräch ja auch über dein Büro gesprochen, was du da machst. Auch sehr cooler Shit, also richtig cool. Aber wie kommt man von 0 auf 2 Millionen App-Downloads? Wie geht das und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, deine Firma zu gründen?
Also ich glaube erstmal, ich glaube, ich habe 4 Millionen jetzt, hoffentlich.
Ja. Wow, da musst du mal deine Texte auf deiner Webseite verbessern.
Ja, das ist schon, ja, das muss man überall was machen. Nee, also ich glaube, es sind sogar über 4 Millionen jetzt schon. Und 1,3 Millionen registrierte User, also richtig registrierte User. Wie kommt man da hin? Ja, am Anfang erstmal deinen ersten Download hinkriegen. Ja, nicht Labarababa, sondern Attacke und hey, ich hatte auch keine Ahnung, wie man eine App baut. Und jetzt mal kein Scheiß, ich bin online gegangen und habe nach einem Postkarten-App-Programmierer gesucht. Ja, also so naiv bin ich da gewesen, ja. So, und hab gedacht so, naja, ist so Big Business, da muss da einer da sein, der das schon mal gemacht hat. Und tatsächlich habe ich einen gefunden in Stuttgart, der das dann gemacht hat. Und den habe ich angeschrieben und mit dem habe ich dann die erste App gestaltet. Also früher war das war ja ganz rudimentär, da hat man sich zusammengesetzt, was will man machen. Und da war tatsächlich der Entwurf, den ich dann in Photoshop gemacht habe, wurde dann so umgesetzt irgendwie halbwegs. Und da nichts mit High-End-Product-Software hier, UI, UX, whatever, shit, gab's alles gar nicht. Ja? So. Und dann saß ich da mit dem Typen und hab ein halbes Jahr mit dem da rumgedingelt, bis dann meine App online war. Und dann haben wir die online gestellt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los. Weißt du? Und dann hast du die hochgeladen und alles auch mit, ich meine, das ist ja bei mir nicht nur digital, ich musste ja vorher auch das mit den Printen und so alles auch an den Start kriegen. Fakt war, das war dann da oben und dann ist erstmal gar nichts passiert. Ja? Also dann, weiß ich nicht, da kannst du erstmal alle deine Freunde anrufen und jeden eine SMS schicken und hey, wollt ihr mal meine App downloaden? Du bist ziemlich am Arsch. Ja? Also, und Werbebudgets und so, davon hatte ich überhaupt noch keine Ahnung und wusste auch nicht, ja, wie soll ich jetzt eine Google AdWords schalten auf eine App? Das war damals auch noch mal ein bisschen anders. Ja, aber einfach anfangen. Ja, einfach was online stellen und dann mal gucken. Ja, und dann aber halt auch die Eier haben, weiterzumachen und jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Da gab es schon viele Phasen, wo ich gedacht habe, oh Gott, ey, wie soll ich das denn hinkriegen? So, ja? Irgendwie mit 3 Postkarten am Tag, dann waren es 10. Ja, scheiße, 10 Karten, Mann. 10 mal, damals war 1,50 Euro oder 2 Euro, sagen wir mal 20 Euro, 10 Euro Marge. Ja, fuck, weißt du?
Kannst nicht von leben. Das war wieder wie früher mit den mit den Tellern.
10 Euro in mein Auto gestiegen, in die Druckerei gefahren und dann im Briefkasten und hab die dann selber in den Briefkasten geschmissen. Und das ist wirklich so, das ist keine Story so, ja. Ich hatte einfach null Structure. Ich hatte keinen einzigen Mitarbeiter. Ich hatte kein Backend. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal ein Backend brauche. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so genau, was ich damit machen soll. Aber das war schon hart. Aber das war die harte Realität, ja. So, und dann ging das so step by step. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe meine Kontakte angerufen, bei der Bild-Zeitung angerufen. Ja, okay, hier irgendwas hingekriegt. Blogger angeschrieben. Ich habe Flyer verteilt an der Eastside Gallery, weißt du? Einfach Flyer verteilt. Ey, download die App. Hier kannst du Foto machen, kannst du Postkarte schicken. Ah, okay, alles klar. Ja, habe das aber auch nicht getrackt, aber egal. Ich bin in die Kioskläden reingegangen, hab gesagt, ey, wollt ihr hier Flyer haben? Könnt ihr euren Leuten schenken? Was weiß ich. Alles irgendwie gemacht. Und ja, so Step by Step.
Gab es damals viele Wettbewerber, als du losgehst?
Ja, eine Menge. Also mein Geschäftspartner meinte auch, hey, yo, sind 30 Leute hier unterwegs. Wie würdest du das schaffen? Ich so, Mann, ey, scheiß auf die. Das sieht alles scheiße aus, was die da machen. Der einzige Weg ist, das einfach besser zu machen und dann werde ich schon gewinnen, so. Zum Glück war es, was heißt zum Glück, war mir klar, dass ich das hinkriege. Am Ende habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt wie ein bisschen so als der Sprüher, der anfängt, weißt du? So, hey, yo.
Ich habe auch schon Sprüher vor dir, ja.
Genau. Ja, weißt du, so, das muss ich auch sagen, dieses Feedback von früher oder dieses Mindset, das habe ich halt nie verloren. Egal, wo ich bin, ich komme schon klar. Ich kriege das hin. So. Und diese Wettbewerber habe ich halt als Sprüher Wettbewerber gesehen. Ja, wenn, okay, der erste da oben aufgeklettert, ich hole mir eine höhere Leiter, ich schweiß die Leitern zusammen beim Kumpel in der Schweißerei und gehe über ihn und mach einen drüber so, ja. So, und er malt da, ich mal daneben und ich mal größer, ja. Und ich steh in der Nacht zweimal auf, um zweimal einen Zug zu bemalen und er macht's nur einmal die Woche so, ja. So. Und so habe ich halt auch, so sehe ich auch mein Business bis heute noch. Wenn ich irgendjemanden sehe, der mir da in die Karre will, die habe ich natürlich auf dem Schirm überall auf der Welt. Also kommen wir ja vielleicht nochmal zu, aber es hat sich ja viel entwickelt.
Hast du mal Workshops gehalten zum Thema Leadership Graffiti Style?
Nee. Aber viele, ja, die mich kennen, so auch in New York, die, also ich bin ja auch Mentor da seit ein paar Jahren.
In so Accelerators, ne?
Genau. Also das ist so, viele merken dann schon auch, dass ich einen anderen Drive habe. Also ich komme aus einer anderen Richtung. Weißt du, ich sag so, hey, scheiß drauf, was du studiert hast und wer du jetzt hier bist und du kommst bis jetzt in New York, ja, du bist aber nur, du bist eine Kerze im Wind, so. Ja, egal, ob du eine Million auf dem Konto hast, kann dir sagen, wie man die ausgibt da drüben und die Million bist du in einem halben Jahr los. Ja, so, also, und mir sind ja da auch Dinge passiert. Ey, da kannst du Kohle verbrennen. Ey, Alter, Million, weißt du so.
Gib mir ein paar Beispiele, gib mir ein paar Insights oder so, Downsides.
Also ein Beispiel, da hatte ich ein Meeting mit einer PR-Agentur, okay? So, und in diesem Meeting wollte ich denen erklären, was ich will von denen. Da ging es um so eine Democracy Delivered Kampagne für Postkarten für NGOs. Das ist ein großes Thema in Amerika. Ja, it sounds amazing, oh fabulous, ist so geil und so, bla. Und ja, wir würden gerne für dich arbeiten und dein Sportschuh, du siehst super aus, machen wir alles und so. Ich so, okay, lass uns ein Contract machen. Ich bin bereit, euch schon mal $10,000 zu geben, also ne, für die ersten Sachen. Und das würde ich gerne deckeln. Ja, kein Problem, easy. Zum Glück eine bekannte Anwältin hat mir noch geholfen, hat das alles safe gemacht. So, dann gehe ich in diese Meetings, es waren echt so 2, maximum 3 Meetings. Da kommt eine Rechnung von $25,000, wo ich gedacht habe, warte mal, wir haben doch gesagt 10.000, wir hatten noch nicht mal besprochen, wann es losgeht oder so, sondern einfach nur so Kaffee-Meetings, weißt du, so treffen, ein bisschen labern, philosophieren. Da hatten die jede Stunde mit über $400 pro Typ, der da drin saß, abgerechnet und auch noch hier ein bisschen Denkarbeit abgerechnet und dann hatte ich 25.000 auf der Uhr. Da habe ich gedacht, ey Leute, wen wollt ihr verarschen? Und Fakt ist, der Vertrag war ja nicht anfechtbar, also 10.000 waren safe, die waren dann weg und ich hatte gar nichts. Ich hatte 2 Meetings und 3 Kaffee gehabt. Ja, also krass. In New York musst du echt aufpassen. Da kannst du halt auch, da kann auch jeder alles chargen, was er will. So, ja? Und wenn du denkst, der ist teuer, dann denkst du auch, dass er gut ist. Aber am Ende, ja, es ist einfach mindestens 6-mal teurer, alles, was du machst, egal.
Sag mir mal, warum du so früh nach New York damit bist mit der Idee? Oder eigentlich hast du ja quasi parallel angefangen, die Idee in beiden Ländern, ne? Oder
das war eigentlich ein glücklicher Zufall. Also ich hatte mich ja damals bei diesem German Accelerator beworben. Ich war ja mal eine Woche in New York, hab das da gesehen und hab gedacht, oh Mann, ey, hier willst du hin, weißt du, so, boah, hier musst du irgendwie was machen. Und dann habe ich diesen German Accelerator gesehen. Und hatte mich dann da beworben und habe tatsächlich dann in Frankfurt Ende 2016 da gewonnen. Also ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil da waren irgendwie nur so Robotics und meine Company ist Silicon Valley und wir machen schon Firmen. Und ich kam halt mit meiner Postkarte da um die Ecke und habe gesagt, ey, ich kann gar nicht gewinnen. Ja? Und dann habe ich tatsächlich gewonnen und bin dann rüber. Und das war ja, ist ja auch immer noch ein super Programm. Ich meine, du hast irgendwie Office Space, du hast über 150 Mentoren in ganz Amerika, die du einfach anschreiben kannst, die dafür bezahlt werden, dich zu mentoren, Mentoring zu geben. Ich meine, ich war tatsächlich, als ich dann drüben war, war ich auch derjenige mit den meisten Mentorenstunden ever. Es gibt keinen, kannst du doch gerne den Geschäftsführer fragen, aber es gibt keinen, der mehr Stunden hatte. Aber ich rede jetzt von allen Leuten zusammen. Also alle zusammen addiert hatten nicht so viele Stunden wie ich. Das war crazy. Ich musste da auch mal einen Deal mit denen machen, weil bei mir ist das System irgendwie kaputt gewesen, wo du die Mentorstunden eintragst.
Du hast es gehackt, gib zu.
Also ich war jeden Tag unterwegs, hatte mehrere Meetings. Ich bin in Silicon Valley geflogen, hier, da, bla. Ich wusste das nicht, dass es limitiert war auch. Es war eigentlich limitiert auf x Stunden die Woche. Ich habe das gar nicht geschnallt. Das war wirklich ganz großer Segen für mich, auch für mein Mindset. New York war schon immer für mich irgendwie eine Stadt, auch vom Graffiti her. So eine, ja, da waren alle meine Idole. Auch damals die Kampagne, die wir mit Audi gemacht haben, die lehnte ja an eine Kampagne in New York an. von Kolossal Media, die es auch bis heute noch gibt.
Tolle Firma, ja.
Ich habe die auch mal besucht dort. Die haben es halt geschafft.
Die haben skaliert gekriegt, genau.
Die haben skaliert, aber ich sag dir auch...
Also kannst du für jemanden, der nicht in der Szene ist, was haben die gemacht? Mhm. Weil das jetzt als Story...
Willst du sagen oder soll ich sagen?
Ja, mach du.
Kolossal Media waren im Prinzip zwei Typen, die gesagt haben, hey, wir vermarkten jetzt Street Art und wir machen es professional. Wir machen die Kontakte zu den Brands und bemalen dann die Wände mit Künstlern. So, was sie aber gemacht haben, ist, die haben es ganz straightforward gemacht, die haben gesagt, ey, pass auf, zu den Sprühern in Amerika haben sie gesagt, du kriegst $25 die Stunde und du kannst bei uns arbeiten. Und hier in Deutschland geht das halt nicht. Hier, wenn du hier ein Sprüher bist, wird's ja auch irgendwie mit deinem Namen arbeiten und hey, Dicky, unser Name muss ja auch fallen. Also jeder ist so ein bisschen eitel. Ist ja auch verständlich irgendwie. Aber am Ende ist es einfach nur Business. Ja, du malst ein Kinoplakat für König der Löwen, da musst du ja nicht deine ganze Familie dahin schreiben, so wie man es in der Graffiti-Szene kennt. Ja, dann schreibst du den Kumpel noch mit, der die Dosen noch gebracht hat, der die Leiter gehalten hat und. Nein, du schreibst dann einfach nur den Brandnamen, von dem es ausgeführt worden ist. Und das hat Kolossal Media halt gut hingekriegt.
Ja, die sind gigantisch. Die machen das in 100 Locations in den USA. Die haben 400-500 Projekte pro Jahr, das ist wirklich großartig. Und sie, was da das Tolle daran ist, du hast ja damit, du verschönerst das Stadtbild. Die Dinger sehen einfach immer geiler aus als normale Plakate. Es ist sehr oft auf der Fassade direkt, es ist auch natürlich immer auf Papier, aber es ist einfach wirklich toll. Und deswegen, ich habe vorhin schon gezuckt, ob ich mal nach denen fragen soll, aber cool, dass du selber sagst, ja.
Nee, also die malen auch von Januar bis Dezember. Also eigentlich kannst du im Januar, Dezember kannst du eigentlich auch nicht mehr malen, weil deine Hände so kalt sind. Mhm. Aber weißt du, die haben einen Heißföhn mit, so wie wir auch damals, machen sich die Hände warm. Ja, dann geht's weiter, Sturmmaske auf und ja, die ziehen einfach durch. Und sie haben halt die meisten Contracts mit den ganzen Landlords, dass du brauchst ja Fassaden, um die zu vertreten.
Ja, ja, ja.
Die haben Mietverträge mit denen. Keine Ahnung, sagen wir mal, du kriegst 100.000 oder ja, 50 bis 100.000 im Jahr dafür, dass wir deine Wand dir immer anmalen. Und das läuft halt super.
Ja, die haben halt ein richtig integriertes Businessmodell draus gemacht. Mhm. Ne? Und
Das war halt New York. Und als ich dann mit der App darüber gegangen bin, habe ich gedacht, okay, cool. Hast du die Chance, jetzt hier parallel sozusagen die Sache aufzuziehen? Aber musste halt auch komplett von Null anfangen. Ja? Mein Englisch war also richtig am Arsch, sage ich mal. Ich habe auch Englischstunden genommen. Das war auch so ein, ja, das hatte ich so ein bisschen gefailt in der Schule damals. Ja? Ich habe irgendwie halt immer geschlafen im Englischunterricht. Und jetzt brauchte ich es mal, ja. dann habe ich habe im Prinzip alles vom Scratch nochmal angefangen. So, ja?
Und hast du das eigentlich ohne Investoren hingekriegt oder hast du irgendwann auch Leute reingenommen?
Ich habe tatsächlich, ich habe einen Investor, das ist auch ein sehr guter Freund von mir. Wir sind die einzigen Partner.
Cool.
Das war ja auch ein Riesenthema immer. Brauche ich Investoren? Will ich Investoren? Ja, ich wollte immer Investoren und damit habe ich mich auch in Amerika beschäftigt und bin auch dankbar dafür, dass ich diese ganze Erfahrung da machen konnte, mit denen auch geredet habe. Aber bis jetzt haben wir immer noch keinen Investor drin. Wir sind auch profitabel, glücklicherweise. Das heißt, wir brauchen es auch nicht unbedingt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich auch reif genug, wo ich auch sage, okay, hey, komm, lass uns das mal jetzt aufs nächste Level bringen. Mhm. Lass uns mal da ein paar Millionen reinschieben, um einfach mal viel schneller voranzukommen. Mhm. Ja.
Lass uns mal auf deine Company jetzt kommen, im Kontext neues Arbeiten. Du hast dein ganzes Pulver vorhin schon im Vorgespräch schon mal zumindest angeschossen. Lass uns da ruhig in diese Energie nochmal zurückkommen, weil das gleich mega gut anfing. So schnell kamen wir nicht auf den Aufnahmeknopf. Du hast ein bisschen erzählt, was du auch so machst, damit es deinen Leuten gut geht, damit ihr gute Atmo im Büro habt. Also was, vielleicht sagen wir mal, fangen wir mit der Frage an. Kannst du mit New Work was anfangen, mit dem Begriff New Work? Wie stehst du zum Thema Unternehmenskultur? Was machst du so, damit deine Leute happy sind? So,
also ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Buch darüber gelesen oder inspirieren lassen habe ich mich eigentlich durch die amerikanischen Startups unterbewusst in New York, vor allen Dingen in New York, weil alles viel kleiner ist. Also der ganze Space ist kleiner. Und als ich darüber kam, waren wir es gewohnt, das ist jetzt auch schon 4-5 Jahre her, wir sind es immer gewohnt gewesen, so ein eigenes Büro zu haben. Ja? Also so Tür auf, Schreibtisch, Sekretärin kommt rein und so. Ja? So bin ich groß geworden. Und das konntest du dir in New York komplett sofort abschmieren, weil gab es nichts. Also Meetingräume wurden vermietet, ja, diese ganzen Coworking-Sachen, die kommen ja alle von dort. Und Arbeitsplatz, ja, seh zu, dass du einen Laptop hast und am besten so klein wie möglich, weil wir haben ja einfach keinen Space. Und Kaffee ziehst du dir aus der Gemeinschaftskaffeekanne und so, ja. Und das hat mich so unterbewusst eigentlich, ja, beeinflusst. Und hier auch in unserem Büro, ich glaube, wir haben hier so 250 Quadratmeter oder so, haben wir eigentlich Step by Step immer versucht, irgendwas besser zu machen. Ja, irgendwie Schallschutz, Materialien verwendet, damit du den anderen nicht hörst. Wir haben eine kleine Telefonzelle eingebaut, um ein bisschen mehr Privacy zu haben. Aber wir haben es auch immer, oder ich habe auch immer alles ein bisschen mit Fun verbunden. Ja? Also in der Telefonzelle zum Beispiel ist ein Solarium drin. Du sagst, hey, komm, wenn du schon telefonierst, kannst du auch wenigstens noch 10 Minuten ein bisschen Bräune mitnehmen. Keine Ahnung, die Toiletten, die riechen wie wenn du in den Club gehst. Ja, also da steht jetzt auch Parfum dort. Hast alles, was du brauchst. Ich hatte sogar Vögelgezwitscher, dass wenn du ein bisschen Privacy brauchst. Ja, so das, weiß ich nicht, alles so natürlich entstanden. Mhm. Und auch Homeoffice war eigentlich bei uns nie so das Ding. Wobei wir sagen, ja, bevor Corona war es natürlich nicht so extrem, ist auch klar. Aber ja, und dann geht es ja auch um Tools, auch was du benutzt, so technische Sachen, ja. Mhm. Und auch, wie viele Leute sind in einem Meeting, das hat sich auch alles verändert. Also das gehen wir auch alles anders an. Und es gibt auch nicht mehr so viele E-Mails wie vor Jahren. Ich weiß noch, vor Jahren, da wurden immer alle in CC gepackt und riesige E-Mails versendet. Und
hast du ein paar ganz konkrete so Hacks, wo du sagst, also wie du es machst, also du sagst auf alles, was mehr als 3 in der E-Mail ist, muss irgendwie ein anderes Medium sein, Meetings dürfen nur in der Zeit, also hast du so ein paar Hacks, wo du sagst, das kannst du mal teilen, weil das lieben die Leute.
Also ich habe hier so eine interne Regel, also bei mir jedenfalls, mir darfst du keine E-Mail schreiben, wo du, also so Labarababa. Also ist eigentlich immer nur, was willst du, wann brauchst du es und versuch so viele Fragen und Antworten erstmal selbst zu beantworten. Also irgendwie so viele Fragen da reinzustellen, macht irgendwie keinen Sinn. Dann ruf mich kurz an, das ist kürzer. Ja? Dann auch, wenn ich eine E-Mail schreibe, versuche ich darauf zu achten, nicht irgendwelche Fragen einzubauen, sondern einfach nur Aussagen. Also ich will ja jetzt nicht mit dir darüber, also wenn du es jetzt vom Funnel her siehst, ich will ja jetzt nicht darüber mit dir diskutieren, ob ich das will oder nicht, sondern hey, ich brauche das bis dahin und ja, that's it. Und Rückfragen musst du dir überlegen, ob du eine stellen willst. Also es geht einfach viel zu viel Zeit drauf im E-Mail-Verkehr, in den ganzen Firmen. Einfach viel zu crazy.
Wir sind hier gerade wir knacken gerade die Stunde. Ich umtreibe doch nochmal ein Thema, um aus der Graffiti-Zeit zurück in die Jetzt-Zeit zu gehen. Wo ich denke, so, wenn du so Sachen beschreibst und du hast Team-Sachen gemacht, du hast auch mit Leuten gearbeitet, die eher unzuverlässig sind oder es hat nicht funktioniert. Was waren aber die erfolgreichsten Sachen, die ihr im Team gemacht habt und warum haben die funktioniert? Vielleicht auch Dinge, die unter hohem Druck, Risiko erwischt zu werden, was auch immer funktioniert haben.
Also eins kann ich dir sagen, alles was unter no pressure, no diamonds. Alles was du unter Druck machst, machst du viel besser. Diese ganze Rumeierei, auch ich mach mir mal ein Köpfchen, auch kannst du mir noch mal ein Zuckerchen bringen? Scheiß drauf. Du hast ein Projekt hier zu machen. Du brauchst auch Adrenalin. Ja? Ja, du musst irgendwie mal Gas geben, du musst dich unter Druck setzen, du musst dir Dates setzen, du musst sagen, ich möchte launchen am 14. Mai. What the fuck? Ist mir doch egal, ob Wochenende ist oder nicht. Ja? Wie viele Leute brauchen wir? Ja, aber die machen Überstunden. Dann machen die Überstunden. Danach machen die Party auf Malediven. Keine Ahnung, ist mir egal. Aber die Leute setzen sich keine Ziele. Du kannst deine Bude in 3 Stunden aufräumen. Wenn du, Weißt du, was ich meine? Du kannst, aber du kannst auch 3 Tage dafür brauchen.
Ja, oder 3 Jahre, oder es klappt nie.
Ja, ja, oder es klappt nie.
Bei mir immer, weißt du, wenn ich, weiß ich nicht, eine Freundin zu Besuch bekomme, weißt du, was ich meine? Dann räumst du auf, Attacke, weißt du, da sieht's aus, als ob es aus dem Bilderbuch kommt. Aber, und dieses, das darfst du dir nicht, wir müssen uns alle, ich meine, man kann nicht jeden Tag Vollgas machen, ja, das geht nicht, aber wirklich, wenn man sich was vornimmt, Projekte umsetzt, Mann, Deadlines, Pressure und Adrenalin. Ja? Trink, ey, ich habe hier eigenes, kann ich dir zeigen, Red Bull für meine Mitarbeiter gemacht. Ja? Dass sie hier nicht einschlafen. Die sollen hier nicht Wasser trinken den ganzen Tag. Also, aber so witzig gemacht, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin zur Grafiker gegangen und habe gesagt, ey, wir brauchen so firmeninternes Red Bull, weißt du? Dann die Gas geben. Weil gar nicht erst in diesen Mode kommen, dann essen, dann wirst du müde danach und so. Ja? Ein bisschen Zucker hinlegen, Zucker, Zuckerstückchen in die Küche und so. Nein, aber ernsthaft. Also man muss sich Druck machen. Man muss sich Deadlines setzen und einfach... Und du wirst sehen, und das ist die Magic eigentlich, wenn alle unter Druck sind, kann jeder nur sein Bestes geben. Ja? Dann merkst du, wie die zittern, dann rufen die an, oh, ich bin so überfordert und ich weiß jetzt nicht und so. Und dann sagst du, geil, genau das ist doch das Geile, dass du mich jetzt anrufst, dass du überfordert bist. Auf diesen Anruf habe ich schon immer gewartet. Das bedeutet, du hast es endlich geschafft, dein Glas voll zu machen und jetzt machen wir ein neues Glas auf. Ja. Ein weiterer Mitarbeiter wird eingestellt. Herzlichen Glückwunsch, Hut auf, du bist im nächsten Level.
Ja, ist cool.
So Leute, wo es keine Probleme gibt, wo alles, da stimmt was nicht. Weißt du, was ich meine?
Du musst gearbeitet
sein.
Also ich würde das Thema, weil ich selber auch schwerst abhängige Phasen von Koffein hatte, ich würde das Thema Red Bull für Mitarbeiter, ob das richtig, würde ich nochmal challengen, können wir mal bei einem Gemüsesaft nochmal drüber reden, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Was dahinter ist, das finde ich gut. Nämlich zu sagen, New Work heißt nicht, alle haben sich lieb und piepen immer und es ist immer alles, muss immer alles achtsam sein und man muss immer meditieren vor jedem Meeting, sondern es heißt auch, wir alle wachsen, wenn wir aus der Komfortzone raus sind. Das ist meine Überschrift oder meine Zusammenfassung des Gesprächs mit dir und das finde ich den guten Punkt. Ja. Und die Interpretation, da kann jeder das so machen, wie er will und wenn die Leute es geil finden, ist es auch cool.
Aber genau, finde ich auch, guck mal, so wie Filme entstehen, ich bin ein großer Fan von Filmen, also wie Filme entstehen, ja, es ist für mich immer noch so die größte Kunst ever, also wie die das immer hinkriegen, von der Musik, Drehbuch, Schauspieler und so, ja. Aber was die für einen Stress haben, das auf die Kette zu kriegen, wie viele Millionen da drin stecken, Abgabetermine, Verantwortlichkeiten, ja, und wenn man mal öfters mal auf dem Filmset gewesen ist oder so, ja, da kriegst du das auch mit, dass die Stress haben, ja. Aber du sagst es, aus der Komfortzone raus, und nur dann kann man wirklich was Wahres gewinnen und, alles andere ist halt so, ja, weiß ich nicht. Blubbi blub.
Wir haben eine Frage, die wir auch unseren Gästen gegen Ende immer stellen. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor, auch wenn auch gespannt, beides gleichzeitig. Wir fragen immer danach, was hat dich in deinem Leben inspiriert und fragen dann immer, was waren so die 3, 4, 5 Bücher, die du gelesen hast? Genau. Weil ganz viele Leute sich auch durch Bücher inspirieren lassen. Bei dir habe ich ein bisschen Angst, die Frage zu stellen. Ich stelle sie aber trotzdem. Was hat dich in deinem Leben inspiriert?
Was mich inspiriert hat, erfolgreiche Leute, also ich habe schon immer, muss man auch sagen, ich habe schon immer erfolgreiche, also von erfolgreichen Menschen Bücher gelesen, schon immer. Ja, das war so mein, also ich habe mehr Bücher als Haare wahrscheinlich, also wirklich, ich habe wirklich eine Menge Bücher. Geil. Also angefangen von, keine Ahnung, vielleicht Richard Branson, aber auch Designer wie Kolani oder Karim Rashid,
also, wer ist das?
Rashid ist ein ägyptischer Designer eigentlich, der in New York lebt. Und der war der Erste, der so ein bisschen Farbe auf die Welt gebracht hat. So ein Freak, gibt auch viele Hotels von ihm und so, macht coolen Scheiß. Also mich interessieren Lebensgeschichten und Dynastien. Ja, die Geschichte von Gucci, die Geschichte von Yves Saint Laurent, von Karl Lagerfeld. Weißt du, Yves Saint Laurent, ja, Labarababa, jeder kennt die Taschen, aber was war das für ein Typ? Ja, so ein marokkanischer Typ, der irgendwie... Opium raucht und nicht klar kam eigentlich die ganze Zeit, aber halt eine Koryphäe war, genau wie Karl Lagerfeld, ja. Solche Typen haben mich immer interessiert. Und am Ende wollte ich eigentlich aus diesen Büchern immer nur eins ziehen. Wo sehe ich mich jetzt hier? Wo bin ich jetzt? Oh ja, ey, so bin ich auch, weißt du so. Um dich wieder selbst zu bestätigen und zu sagen, hey, dass du jetzt so ein Typ bist, bisschen wahnsinnig oder irgendwie bla, das ist gar nicht so schlimm, weil der war das auch. Ja? Und dann kannst du sagen, ja, Karl Lagerfeld hatte auch eine kleine Macke, aber der war halt geil. Ja? Also, da gibt's, klar, so dann halt Bücher, naja, klar, die ganzen Standardsachen, 1-2-0 und Hooked und whatever, die kennen wir ja alle, aber du kannst auch, ich sag mal so, es sollte ein Sachbuch sein, ja, also ich bin nicht so der Fan, ich habe mal angefangen, so ein paar Geschichten zu lesen, aber da habe ich gemerkt, nee, das bin ich nicht, weißt du, so dieses Geschichten, da guck ich lieber einen Film, da kann ich besser entspannen, ja, ja. Kreativ bin ich genug, aber ich möchte Sachbücher konsumieren, um zu lernen, ja, und ja. Was, meine Mutter hat mir dann auch, ich habe witzigerweise früher mein Taschengeld mit Bücherlesen verdient, die hat mir mal Bücher gegeben oder ich konnte mir die Bücher aussuchen, ich habe sie gelesen, musste ihr dann mitteilen, was da drin stand und dafür habe ich dann ein paar Mark bekommen.
Geil.
So, aber ich musste die Zusammenfassung machen. Was ich dann dabei gelernt habe, ist, schnell Bücher zu lesen, zu markieren, was das Wichtigste ist. Ja, das mache ich bis heute auch. Ich habe leider jetzt hier, okay, in dem Buch nicht, aber du musst die wichtigsten Sachen in den Büchern markieren. Ja, das ist ein Arbeitsmittel. Das ist nicht ein Buch, was du hier schön hinstellst und nach Größe sortierst, so, ja. Sondern du markier die Sachen, die wichtig sind, und dann liest das Buch nochmal irgendwie zwei, drei Monate später oder ein Jahr oder 5 Jahre später. Ey, das ist der Hammer. Ja. Und so lernst du dann auch irgendwie schnell zu lesen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich
anfangen würde. Nein, geil. Aber es ist super schön zu sagen, dass du im Wesentlichen von Biografien auch dich erst inspirierst. Das ist toll. Du hast ja tolle Namen genannt. Also Mission completed. Vielen Dank.
Gut, gut.
Jetzt kommt unsere Abschlussfrage der Abschlussfragen.
Christoph, mach du sie, hau du sie doch mal raus, weil sonst mache ich es immer. Oder findest du sie doof,
ich,
ne?
Nee, ich habe mich jetzt so eingegroovt, dass jetzt und jetzt kommt noch die Bucketlist.
Okay. Ach, die Bucketlist. Oh.
Die Bucketlist. Und zwar eine Sache, die du noch lernen möchtest, eine Sache, die du noch erleben möchtest und eine, die du noch geben möchtest. Das sind drei Sachen.
Also eine Sache, die ich
noch lernen möchtest, außer dein Sportbootführerschein.
Ja, warte, muss ich überlegen.
Eine Sache erleben und eine Sache geben.
Eine Sache lernen. Ich möchte noch mehr. Ja, das ist jetzt vielleicht auch wieder. Das ist alles zu Business gedacht immer.
Na, scheißegal, hau raus. Was ja, oben also liegt.
Ich möchte
egal.
Noch mehr über Rhetorik lernen. Ja, da gibt es einfach zu wenig Fachliteratur. Das ist wirklich so. Ja, diese kleinen 3-Dollar-Bücher da, Körpersprache und Sami Malcho, das kenne ich schon von 90ern. Also Rhetorik finde ich interessant. Also Wahrnehmung von dich selber zu anderen. Was ich erleben möchte. Das mache ich jetzt gleich auch. Ich wollte mit dem Auto schon immer nach Südspanien fahren. Ja. Jetzt habe ich eine coole Karre und ich fahre tatsächlich morgen da runter. Ich fahre jetzt einfach.
Super.
Ich habe meinen 40. Geburtstag irgendwie am nächsten. Ich will auch ganz alleine sein. Ja, mein Cabriolet einfach nur fahren, Musik hören. Ja, ich habe dank Spotify kann ich meine Oldschool-Funk-Hitlist hoch und runter hören und möchte einfach mal für mich sein, einfach nur Auto fahren, auf den Sound hören und das Meer angucken. Mhm. Das mache ich halt jetzt und dann, was war die dritte Sache noch?
Was du vielleicht so an die Gesellschaft geben möchtest, irgendwann mal was, giving back.
Also ich versuche eigentlich schon immer auch zurückzugeben. Ich fördere echt viele Sachen und mir sind Kinder am allernächsten, weil die Kinder unsere Zukunft sind, ja, und wir alle, also die Kindheit auch für mich, für uns alle ist das Allerwichtigste, ja. Und wenn ich irgendwie was Großes für Kinder machen kann, dann mache ich das, ja. Und das ist, ich glaube, ja, viele haben nicht so viele Chancen und ja, ich möchte auf jeden Fall was Großes für Kinder tun. Ja.
Super.
Der Geschäftspartner von einem Freund von mir, der hat zum Beispiel eine Schule errichtet, der das gleiche Bedürfnis hatte. Der hat gesagt, ich mache meine eigene Pädagogik und hat eine Schule gebaut. Und Riesenrespekt, irgendwie sowas, ja.
Toll. Christoph hat neulich, wir hatten eine ganz tolle Frau bei uns im Podcast, Amy Edmondson, so eine ganz wirklich abgefahrene Harvard-Professorin. Und da hat er zum ersten Mal eine Frage rausgehauen und hat sie gefragt, mit welchem Leader, also welcher Führungspersönlichkeit aus der Geschichte, die nicht mehr lebt, würdest du gerne einen Tag verbringen? Und ich würde das gerne auf deinen Space erweitern, auch auf den Kreativspace, muss keine Führungskraft sein. Aber wer wäre der Mensch, der nicht mehr lebt, mit dem du jetzt einen Tag verbringen dürftest?
Karl Lagerfeld.
Geil.
Also, der Typ ist einfach nur Wahnsinn, so, ja. der, das sage ich auch immer, der hatte Sachen gesagt, so, hey, der hatte irgendwas am Montag gesagt, am Freitag hat die Presse ihn darauf angesprochen, dann meinte er, das habe ich Montag gesagt, heute ist Freitag, was ist Ihr Problem? So. Aber genau, der Typ hat's drauf. Und weißt du, was das Besondere an Karl Lagerfeld war? Der war so, und das versuche ich auch zu, das müssen alle, vor allem Tech-Entrepreneure, noch mehr lernen, oder wir alle müssen daran arbeiten, wir müssen vor der Zeit immer denken. So, und ein Modedesigner, der macht ja seine Mode nicht, der geht ja auf, der ist ja, du musst dir ja vorstellen, du gehst ja immer auf eine Stoffmesse. Von der Stoffmesse aus weißt du, was in der Zukunft kommt. Und wenn du einmal die Zeit eingeholt hast als Designer, bist du vor der Zeit. Und er war immer vor der Zeit. Und alle haben ihn bewundert, aber am Ende war es für ihn das Einfachste der Welt. Wenn wir einmal uns überholen, einmal allen voraus sind und einfach am Ball bleiben, sind wir immer voraus. Okay. Ja? Und deswegen würde ich gerne mal mit ihm da so einen Tag verbringen, auch wenn er nicht mehr am Start ist, aber wie komme ich vor die Zeit?
Geil.
Oliver, ein unfassbar geiler Ritt durch dein Leben. Ich bin total geflasht und inspiriert, auch mal so ein paar Sachen zu hören, die wirklich out of the box sind, die ich noch nicht wusste über dich. Hammer. Vielen, vielen Dank.
Michael, nee, hat mir auch Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut. Ihr macht es sehr professionell. Ich drücke euch da die Daumen und macht da auch einfach weiter, weiter, weiter. Top. Ja.
Danke dir. Nee, war, kann ich auch nur sagen, wirklich geil. Auch das kreative Herz lebt auf.
Super.
Danke dir.
Lasst uns creative bleiben, ja. Und es geht noch so viel, vor allem jetzt. Wir sind in der besten Zeit. Durch dieses Kreative können wir mit dem Tech noch, damit können wir was verändern. Scheiß auf die Leute, die das programmieren können. Das ist nichts. Das sind nur die Bauarbeiter. Aber wir sind die Architekten mit der Erfahrung. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall lassen wir das noch drin. Das ist sehr cool.
Nein, aber ist doch wirklich so. Also ich könnte es auch drin lassen. So ist es auch. Ja, die Techies denken immer, die wären die Kings. Scheiß drauf, denen haben wir nur gesagt, was sie machen sollen. So. Ja? Cool. Also cool bleiben.
Also gleich mal für den Nachklapper, Michael. Du weißt, dass ich größter Karl Lagerfeld bin. Oder?
Das weiß ich.
Weiß
ja,
es nicht.
Das weiß ich doch.
Ja, dann würde ich mich jetzt auch einreihen für einen Kontakt zu Oliver. Oder schlage vor, wir holen ihn in den Podcast.
Das machen wir.
Weil ich hatte doch mal die Idee, warum machen wir nicht mal eine Folge mit einem Verstorbenen?
Ja. Du hast jetzt aber einen kleinen Hangover oder Spillover-Effekt oder Anschlussfehler gemacht, weil das, was wir da besprochen haben, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht wissen. Also ich habe gesagt, dass ich einen Patensohn von Karl Lagerfeld kenne und angeboten, dass wir die zusammenbringen. Und beides mache ich. Ich bringe die beiden zusammen und hole ihn zu uns in den Podcast.
Ja, ich habe ich habe Oliver mal tatsächlich getroffen, ohne zu wissen, dass er Patensohn ist. Und
den anderen Oliver, auch nochmal wichtig, ne? Es ist nicht der Oliver,
richtig,
den
wir heute im Podcast hatten. Genau. Oliver Papst. Und aber Ewigkeiten hier, also nochmal gesehen. Ja. Und wie gesagt, die Passion, und das wäre jetzt mein Punkt für Karl Lagerfeld, die teile ich. Also ich gucke regelmäßig Karl Lagerfeld-Videos auf YouTube. Ich oute mich jetzt hier, habe damals seine Biografie gelesen, alle seine Dokus gesehen und fand dieses Gesamtkunstwerk groß. Und als er das dann am Ende sagte, dachte ich so, ah, da ist derselbe Antrieb. Aufstehen, machen, schaffen, drauf scheißen, weitermachen und so. Und das bewundere ich, das finde ich richtig gut. Und so sein Ding durchziehen. Das kombinieren mit der Berliner Schnauze, nicht wie Lagerfeld das hatte, mit dieser schnellen Hamburger Schnauze von seiner Mutter, dieses hohe Redetempo. Ein schöner Ritt.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich war schwer begeistert und was mir wirklich auch so gefällt, jemanden mal zu haben, der das auch so offensichtlich, was bestimmte Dinge angeht, auch anders sieht, ne? Und da auch ein bisschen mehr pushy ist, als ich es vielleicht bin. Also ich nehme da ganz viel für mich auch persönlich mit und dieser innere Antrieb, dieser klare Kompass, der sich für mich durch sein ganzes Leben durchzieht, den hat er echt toll rübergebracht und ich bin glücklich und dankbar, dass wir ihn heute bei uns hatten.